grundsätzlich hadere ich mit dem Weg überhaupt nicht, sondern das hat sich alles einfach so ergeben. Ich sage immer, ich bin in meinem Leben immer die Straße gegangen und es kam immer mal wieder Kreuzungen und da musste ich mich entscheiden, gehst du links, rechts, gehst du geradeaus. Jede Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, würde ich nie anders gehen.
Frau Powerment. Vier Frauen, volle Bandbreite.
So, da sind wir. Frau Powerment. Wir zeigen den roten Faden durch das Leben von selbstbestimmten, starken Frauen, die scheinbar aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber sind sie wirklich so verschieden?
Das gilt es herauszufinden. Volle Bandbreite bedeutet für uns offen, vielleicht emotional, aber auf jeden Fall vierspurig mit Vollgas. Schnallen Sie sich an.
Wir sind Sonja Köhler und Maika Gerke.
Und wir haben heute zu Gast Dompastorin Margit Wegner und die Boxerin Annemarie Stark, beide in Lübeck zu Hause. Das sind beides Berufsfelder, die eigentlich eher männlich besetzt sind. Und daher unsere Frage, was ist deine Story? Was hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist? Wie sieht's bei dir aus, Margit?
Ich überlege gerade, ob das wirklich so männlich besetzt ist, dieses Berufsfeld. Das war es tatsächlich ganz viele Jahre. Ich war auch die erste Frau, die an den Dom gegangen ist, nach über 800 Jahren. Inzwischen sind es aber ganz viele Frauen zum Glück, die in dem Beruf sind. Wie viel Zeit haben wir, um die Geschichte zu erzählen?
Ich würde sagen, leg erstmal los. Was ist so dein innerer Motor?
Ich habe ganz früh gemerkt, dass mich das total interessiert mit Kirche und mit Glaube. Und ich komme aus so einer ganz aktiven Jugendarbeit und habe gedacht, ich mache mein Hobby zum Beruf. Wie toll, ich kann einfach irgendwie im Chor singen. Und das, was ich bei den Pfadfindern als Gruppenleiterin gemacht habe, das mache ich dann später beruflich. Da kam dann noch eine ganze Menge Verwaltungskram und viele, viele andere Dinge dazu. Aber der Antrieb war, ich probiere es einfach mal aus. Und dann ging es über viele verschiedene Stationen irgendwann nach Lübeck und dann auch an den Dom.
Ja, das hört sich großartig an. Also sehr straight und entschieden. Gab es denn für dich initial in der Jugend oder in der Schule irgendwelche Ereignisse, die dich dahin gebracht haben, die dich sozusagen auf diesen Weg gebracht haben?
Tatsächlich war es in der Konfirmandenzeit so, dass ich da schon selber eine Gruppe geleitet habe bei den PfadfinderInnen und gemerkt habe, das, was in der Konfizeit relativ dröge so rüberkam, das kann man doch irgendwie auch ganz anders machen. Also es war schon die Idee, ich mache es anders und ich mache es vielleicht auf meine Weise. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es dann unbedingt besser ist, aber vielleicht so, dass ich mich glücklicher macht. Und das hat ziemlich gut geklappt, glaube ich.
Ja, das ist schon mal ein großartiger Motor. Ich glaube, das Problem hatten wir Konfirmanden alle, dass wir das Gefühl haben, das kann man bestimmt ein bisschen besser machen.
Annemarie, wie war das bei dir? Wie ist deine Geschichte? Wie bist du zum Boxen gekommen?
Ja, das Boxen war eigentlich eher Zufall. Ein sehr guter Kumpel hat mich mit zum Probetraining geschliffen sozusagen, überredet. Und der Trainer hat gesagt, du musst dabei bleiben. Der hat mich 2-3 Mal gesehen und hat gesagt, in dir steckt was. So bin ich eigentlich zum Boxen gekommen. Also manchmal spielt auch einfach Zufall eine Rolle.
Wie alt warst du, als du angefangen hast zu boxen? Du warst ja, glaube ich, gar nicht mehr so jung, in Anführungsstrichen.
Das stimmt tatsächlich. Ich war Abi-Jahrgang schon, weil meine Eltern, die wollten nie unterschreiben, dass ich irgendwie Fußball spielen darf, was ich gerne wollte oder irgendeine Kampfsportart, weil ich war eh ein Wirbelwind und deswegen wurde ich zum Leichtathletik geschickt. Aber ich durfte erstmal nicht solche Sportarten machen, die ich eigentlich gerne wollte. Und deswegen habe ich es tatsächlich erst sehr spät begonnen. Danach bin ich aber zur Bundeswehr gegangen. Ich habe mein Abitur beendet, bin in die Offizierlaufbahn eingestiegen, habe dann tatsächlich mit dem Boxen erstmal gar nicht so viel zu tun gehabt, weil die ganze Ausbildung, dann war ich bei der Marine, bin zur See gefahren. Dann hat das Boxen ein ganz kleines bisschen hinten angestanden und wo ich dann nach Plön an die Marine-Unteroffizierschule versetzt wurde, als Ausbilderin dort, habe ich dann wieder mit dem Boxen begonnen und dann ging die Karriere eigentlich steil nach oben.
Das heißt, du bist dann quasi relativ hoch dann auch eingestiegen, ne? Also mit den Titeln, die du gewonnen hast?
Ja, also das kam tatsächlich erst in der letzten Zeit meiner Bundeswehrkarriere. Also ich habe von hinten das Feld aufgerollt. Ich bin eigentlich Späteinsteiger beim Boxen gewesen und habe dann alle, die vorher schon in der Jugend an den Olympiastützpunkten trainiert haben, quasi weggeballert, sagen wir es einfach mal knallhart. Und dann hat der Bundestrainer gesagt, oh, wo kommt die denn her? Wer ist die denn? Die kenne ich gar nicht. Dann wurde ich zum Sichtungslehrgang eingeladen und da haben wir dann gegen Russland und Rumänien ein Turnier gemacht und habe da auch sehr, sehr gut abgeschnitten und dann bin ich automatisch gleich in die Nationalmannschaft aufgenommen worden.
Das heißt, wenn du früher angefangen hättest, so, du hattest vorhin im Vorgespräch erzählt, in deinem Zeugnis stand schon eine Bemerkung, dann hätte das Ganze vielleicht auch schon eher losgehen können? Meinst du, dein Weg wäre dann anders gegangen?
Könnte sein, weil meine Persönlichkeit hat sich durch die Bundeswehr natürlich auch nochmal gestärkt. Und da habe ich auch viele Skills gelernt, die mich jetzt nachher als erwachsene, vollwertige Frau, nennen wir es das einfach mal so, sehr gut unterstützt haben. Und auch den Sport mir dann erleichtert haben, dass man die Disziplin hat durchzuziehen, auch mal, wenn es wehtut, durchzuziehen. Und dadurch glaube ich, dass es schon in dem Moment der richtige Weg war. Am Ende wäre ich vielleicht sogar eine gute Fußballerin geworden, weil ich habe auch bis Schleswig-Holstein-Liga Fußball gespielt zwischenzeitlich. Ich bin halt einfach ein Wirbelwind schon immer gewesen.
Du hast aber auch noch was anderes studiert, oder?
Ja, genau. Bei der Bundeswehr habe ich BWL studiert an der Hochschule in Hamburg. Und danach habe ich dann während meiner Leistungssportkarriere noch Psychologie an der Fernuni Hagen studiert.
Hat dein Tag mehr als 24 Stunden?
Das ist mein Geheimnis.
Ah.
Ja, das ist großartig, ehrlich. Also man hat so das Gefühl, es lag euch sozusagen so in der Wiege, dieser Weg. Frage ist so, gab es denn so in deiner Karriere oder auch, du sagtest ja schon, deine Eltern hätten das nicht unterschrieben, dass du Fußball machst. Also wir haben ja selber Kinder, wir kennen ja auch das Thema. Wenn die Kinder was möchten und man selber hat das Gefühl, das ist jetzt gerade nicht der richtige Weg. Hast du dann sozusagen so einen Kompromiss gefunden, so mit dem deine Eltern auch einverstanden waren? Oder wie hast du dich dann so durchgeschlungen, sage ich mal so?
Ja, das ist wirklich gewesen, dass man gesagt hat, okay, ich habe sowieso immer Lust an Sport gehabt. Ich war dann in allen Sportmannschaften der Schule, da habe ich dann Fußball gespielt, Basketball, Volleyball, alles Leichtathletik, ich war überall und habe so schon einfach auch meinen Weg gegangen. So, ne? Und dass es dann, wie gesagt, nachher das Boxen wurde, war tatsächlich wirklicher Zufall, muss ich auch einfach so sagen. Und deswegen grundsätzlich hadere ich mit dem Weg überhaupt nicht, sondern das hat sich alles einfach so ergeben. Ich sage immer, ich bin in meinem Leben immer die Straße gegangen und es kam immer mal wieder Kreuzungen. Und da musste ich mich entscheiden, gehst du links, rechts, gehst du geradeaus. Jede Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, würde ich nie anders gehen.
Ja, das ist total toll, dass du da auch überzeugt bist. Und gab es dann da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo dann deine Eltern auch gesagt haben, okay, wir sehen, die hat ihren Weg gefunden, wir gehen das jetzt mit?
Ja, so die ersten Kämpfe, eigentlich live haben meine Eltern nur einen einzigen Kampf von mir gesehen. Das war noch relativ in der Anfangsphase. Also meine Mom ist leider heulend raus, die konnte sich das gar nicht angucken. Mein Papa war danach begeistert, hat gesagt, tolles Boxen, hast du gut gemacht, technisch sehr sauber, sehr schön. Und dann, wo die Erfolge gekommen sind, wo man dann deutscher Meister geworden ist, wo man Nationalmannschaft geboxt hat, Europameisterschaft geboxt hat, Medaille geholt hat, Weltmeisterschaft, dann hat sich das natürlich auch gedreht. Jetzt rennen die Eltern schon rum und sagen, das ist meine Tochter.
Ja, das ist schön, so soll es sein.
Frau Wegner, gab es in Ihrem Weg auch Abkürzungen, gab es Umwege, gab es, so wie Annemarie sagte, diese Straße und man steht an Abzweigungen und muss sich entscheiden? Haben Sie das auch erlebt?
Ich glaube nicht so sehr, dass es ganz große Kreuzungen waren, aber es haben sich immer viele Zufälle ganz toll ergeben. Also mir fielen Sachen einfach so zu. Ich habe an tollen Orten studiert. Das Tolle im Theologiestudium ist, dass man so wahnsinnig vielfältig an so verschiedenen Unis was machen kann. Und ich habe in vier verschiedenen Städten gelebt. Und das war toll. Ich habe das Studium total genossen. Und dann hieß es erstmal, wir brauchen keine Theologinnen mehr und keine Pastorinnen und überhaupt Pastoren. Und das hat sich dann aber immer wieder irgendwie gut gefügt. Also ich saß im ersten Examen und da saß der Hauptpastor von Michel, damals Helge Adolfsen, und sagte, Sie kommen zu mir. Und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr bei ihm sozusagen eine Pause überbrückt, die ich hatte, und bin dann irgendwie sehr früh auch ins Vikariat reingerutscht, also in den zweiten Teil, den praktischen Teil der Ausbildung, und habe da eine ganz andere Gegend dann kennengelernt. Also vom Hamburger Michel mit barocker Pracht und irgendwie größer geht's nicht, bin ich dann nach Steilshoop gegangen, also einen völlig anderen Stadtteil in Hamburg, und habe gedacht, ich muss einfach probieren, kann ich mit den Jugendlichen, die da sind, irgendwie arbeiten? Kann ich mit den Menschen, die hier sind, die eine völlig andere Sprache sprechen als die Menschen in Michel, kann ich mit denen gut klarkommen? Und es ging. Und danach hat sich ein Weg aufgetan, dass ich ein Jahr nochmal nach Stockholm gehen konnte und solche Sachen. Also es hat sich immer im richtigen Moment das richtige Fenster geöffnet oder die richtige Tür oder die richtigen Menschen kamen.
Ja, das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass man jemanden hat, der dann auch da ist, Türen öffnet, vielleicht in die richtige Richtung schubst auch, Mut macht.
Ja, oder Menschen, die einem was zutrauen. Also Helge Adolfsen am Michel war ein großartiger Lehrer, der hat gesagt, mach mal, geh da mal hin, und hat mir total viel zugetraut und hat gesagt, du machst jetzt, also ich kam direkt aus dem Studium und er hat mich in einen großen Michel gestellt, hat gesagt, mach hier mal eine Mittagsandacht. Wir sprechen hinterher drüber, wie es war. Also er hat auch nicht gesagt, lies mir den Text vor oder sowas, sondern hatte dieses Vertrauen, du machst jetzt. Oder es ging dann darum, Gottesdienst zum Hafengeburtstag. Du bist die Vertreterin des Michels, geh da mal hin. Und ich kam in den Raum und da saß der Polizeipräsident von Hamburg und der Feuerwehrchef und irgendwie all diese Leute. Und ich kam irgendwie direkt aus dem Studium und der sagte, dann fangen wir jetzt mal mit dem Gottesdienst an, sagen Sie mal. Und dann wurde ich ins kalte Wasser geschubst und es hat geklappt. Also ich durfte mich dann auch immer freischwimmen. Das fand ich toll, dass jemand dieses Vorschussvertrauen mir irgendwie gezeigt hat. Und ich versuche jetzt heute, wenn ich junge Menschen ausbilde, die irgendwie bei mir ihr Vikariat machen, denen das genauso mitzugeben. Also zu sagen, ich traue dir ganz viel zu, mache erstmal und dann gucken wir, vielleicht sind die Fehler dann auch die Lerngeschenke. Wenn mal was schief läuft, da lernst du mehr draus, als wenn es immer super läuft. Aber erstmal selber losgehen und selber den Weg gehen.
Ist das viel Learning by Doing?
Ja, das ist ja das alte Pfadfinder-Motto insofern. Ja, nein, also man kann viel auch irgendwie natürlich von Menschen lernen, aber ich finde immer, die Erfahrungen, die man selber macht, aus denen lernt man ja am meisten.
Das stimmt. Wenn ihr euch wundert, warum wir mal du, mal sie, wir haben uns jetzt auf das Du geeinigt, das ist, glaube ich, im Gesprächsfluss und für euch auch alle ein bisschen einfacher.
Ja, also wir haben gerade schon festgestellt, zwei großartige Persönlichkeiten und zwei großartige Lebenswege, sehr selbstbestimmt. Annemarie, ich habe auch noch eine Frage an dich. Gab es in deinem Leben Menschen, bei denen du das Gefühl hattest, boah, die haben mich jetzt, da habe ich richtig Glück gehabt oder die haben mich jetzt richtig supported, so wie ich das brauche und haben mir vielleicht auch über so eine Hürde geholfen?
Ja, also ich glaube, wenn wir... Oder andersrum, jeder, der zurückdenkt in seinem Leben, der hat immer mal irgendwo, entweder hat man einen Mentor gehabt oder manchmal sind es sogar die Geschwister, die Eltern, Cousin, Cousine, wo jemand einen unterstützt hat oder geholfen hat. Also die ersten Jahre in meinem Leben, wo ich mich erstmal gefunden habe über die Bundeswehr, da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich eher so Einzelkämpfermodus gehabt. Ich weiß nicht jeder kennt mich, ich bin nur 1,60 groß und boxe halt 48 Kilo Klasse, also Minimumgewicht. Ich mache erstmal optisch nicht so viel daher. Und dann rennst du da in die Kaserne rein und bist natürlich vom Dienstgrad der Ausbilder und dann gucken die erstmal und sagen, what, die? Was will die mir denn beibringen? Oder was will das Mäuschen denn so? Ne? Und da war es dann schon so, dass ich da einen sehr guten Kameraden hatte, auch schon einen Offizier, der mir immer wieder zur Seite auch gestanden hat und der gesagt hat, es ist shit egal, was du machst, so, ne. Wichtig ist einfach, du musst wirklich überzeugen. Zeig den Leuten, wer du bist, zeig denen, was du kannst und dann werden sie dir auch folgen. Und das war so ein bisschen auch meins, dass ich immer gesagt habe, ich möchte ein Vorgesetzter sein, der vorlebt, also durch Vorleben überzeugen und Vorbild sein. Und dadurch habe ich dann auch ganz, ganz schnell geschafft, dass die Soldaten mir auch wirklich dann vertraut haben, egal was ich gesagt habe. Ich habe auch Biwak gemacht, draußen eine Woche lang im Gelände mit denen Ausbildung betrieben und die haben trotzdem im Grunde genommen alles mitgemacht, was ich gesagt habe. Also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass sie hinterfragt hätten. Sie hat gesagt, wir müssen jetzt zurückmarschieren des Nachts mit allem, was wir haben, mit dem gesamten Gerät, sondern sie haben es einfach gemacht ohne Murren. Und waren am Ende sogar stolz drauf, haben immer gesagt, wir sind durch eine starke Schule gegangen. Das war auch immer irgendwie so ein bisschen, für mich ein Lob, dass sie sich nachher am Ende hinter einen so gestellt haben.
Ja, großartig. Also stelle ich mir auch unglaublich schwer vor. Vor allen Dingen erstmal hinzukriegen, dass die dir im wahrsten Sinne folgen, dass du denen nicht erst, die erst nicht mehr auf die Matte legen musst sozusagen, damit du überzeugst, sondern dass du das wirklich durch dein Tun, durch dein Auftreten machst. Das ist echt Wahnsinn. Denn das haben ja sicherlich auch viele Frauen, wie gesagt, auch die Bundeswehr ist ja männlich besetzt, also das erleben wir ja auch heute immer wieder. Und weicht gerade ein bisschen auf, das finde ich auch ganz gut.
Absolut.
Dass da alte Klischees dann endlich gebrochen werden, aber es ist halt zu der Zeit sicherlich noch sehr anstrengend gewesen. Ne?
Genau. Und wie gesagt, da hatte ich wirklich einen, der geile Schorsch, der war super, das war so ein ganz alter Seebär, sah auch so aus. Und dann haben wir uns immer ergänzt. Er hat gesagt, du nimmst meine Jungs und machst mit denen Sport und ich mach dann die seemännische Geschichte. Ich gehe mit denen draußen auf dem Plönersee, dann Kutterpullen oder fahr mit der Jolle raus. Und dann habe ich gedacht, das ist super, du machst die seemännische, ich mach die sportliche. Und dann habe ich halt mal alle eingesammelt, habe mit denen Sport gemacht und bin durch den Wald gerannt und wir haben uns gegenseitig abgepumpt. Beim Liegestütz machen, betteln, wer schafft mehr und das war super. Und genau das war zum Beispiel einer, der mich bei der Bundeswehr sehr supportet und unterstützt hat. Und dann später beim Boxen hatten wir den Vereinsvorsitzenden Plön. Ohne den wäre ich, glaube ich, auch heute nicht da, wo ich bin, weil wo die Karriere angefangen hat, da war es halt so, dass der Schleswig-Holsteinische Verband noch gar nicht mich so doll unterstützt hat. Die haben gesagt, ach komm, diesen Seiteneinsteiger, die ist schon so alt, so, ne, wohl mit Ende 20 ist man halt schon alt fürs Boxen. Was will die denn da? Und dann war es halt echt so, dass der im Grunde genommen alle Trainingslager aus eigener Tasche bezahlt hat. Das kam erst viel später raus. Also das wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, der hat aus dem Verein oder vom Verband das Geld geholt. Und der Hans, der hat alles gemacht und getan. Der ist leider schon verstorben, aber ohne ihn wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Bist du noch aktiv am Boxen? Also machst du noch richtig Meisterschaften, Kämpfe?
Das nicht mehr. Also ich habe jetzt tatsächlich die letzten 2-3 Jahre keinen einzigen Wettkampf mehr gemacht, weil ich musste mich am Ende entscheiden. Ich habe die Trainerlizenz gemacht, also auch die höchste Lizenz, die A-Lizenz, die man machen kann im Boxen. Und habe ja dann am Olympiastützpunkt als Trainerin angefangen vor 4 Jahren. Und dann musste ich mich halt entscheiden. Dann konnte man selber nicht mehr sagen, ich boxe, aber ich bilde auch den Nachwuchs aus. Und in meinem Sport selber beruflich tätig zu sein, das ist auch so ein bisschen Sechs am Lotto. Und wo der Deutsche Boxsportverband mir das angeboten hat, habe ich nicht lange überlegen müssen zu sagen, okay, dann hänge ich halt die eigenen Handschuhe wettkampfbetriebmäßig an den Nagel, aber trainingsbetriebmäßig noch nicht. Also alle Mädels machen gegen mich Sparring bei mir im Club.
Aber nur die Mädchen, die Männer nicht?
Mit den Jungs mache ich auch viel, aber ich habe tatsächlich mir vor 5 Jahren Kreuzbandriss zugezogen und seitdem muss ich ein bisschen aufpassen. Das heißt, alles über 60 Kilo mache ich nicht mehr, weil ich muss halt die Energie erden und das läuft über die Beine, über die Knie. Und wenn dann halt ich, wie gesagt, mit meinen 48 bis 50 Kilo, da so bis 60 Kilo geht gerade noch alles höher, bei Männern nicht, bei Frauen egal.
Das werden wir ausprobieren.
Auf jeden Fall.
Margret, wie war das bei dir oder wie ist das bei dir? Gibt es Hürden, die man als Pastorin überwinden muss? Oder gibt es irgendwie Schwellen, die schwierig sind, weil Erwartungen von anderen irgendwie anders sind als das, was sein sollte?
Also ich glaube, es gibt tatsächlich in manchen Köpfen noch irgendwie, dass es, der Pastor ist ein alter Mann mit weißem Bart und der sitzt irgendwie in der Ecke und schwingt die Bibel oder sowas. Als ich am Dom angefangen habe, da war das tatsächlich noch so eine Schwelle. Da gab es auch Stimmen, die sind zu meinem Kollegen gegangen und haben gesagt, Mensch, gibt es bei den Freikirchen nicht gute Männer? Warum muss es denn eine Frau sein? Das war eine einzelne Person, das war schon krass. Ich hatte aber einen Kollegen, der von Anfang an gesagt hat, nee, also ich kann mir das super gut mit dir vorstellen. Der war auch derjenige, der mich gefragt hat, ob ich mich überhaupt bewerbe. Ich dachte, ich wäre viel zu jung dafür und der sagte, nee, ich traue dir es zu. Und dann hat es sich super entwickelt. Also das ist der beste Kollege, den ich mir da vorstellen kann. Wir sind ein super Team.
Sie sind auch, jetzt bin ich schon wieder bei mir. Du bist auch die erste Frau, die als Dompastorin dann eingesetzt wurde?
Genau. Das ist aber, glaube ich, eher Zufall, weil natürlich schon viel, viel länger Pastorinnen da sind. Also an anderen Kirchen war das immer schon so. Ja. Das war nun zufällig am Dom lange nicht so, weil da einfach zwei Männer lange vor uns irgendwie über eine lange Zeit da waren. Das hätte auch vorher schon jemand anders sein können. Aber es war trotzdem natürlich irgendwie ein cooles Gefühl zu sagen, so und jetzt ändern sich hier manche Dinge und manche Sichtweisen. Und manchmal, wenn man so Frauenthemen dann einbringt oder sowas, dann merkt man schon auch, dass noch so ältere Herren dann mal schlucken und ältere Frauen innerlich jubeln und so. Das ist schon cool.
Ja, das weicht ja alles auch so ein bisschen langsam auf, weil, ehrlich, euch laufen ja auch die Leute ein bisschen weg.
Ja, ne? Nicht nur ein bisschen, leider.
Und dann muss man ja dann auch mal gucken, dass man andere Themen auch bedient. Also jetzt gab es ja gerade irgendwie den Harry Potter Gottesdienst bei euch. Der war bei euch, ne?
Ja, der war bei uns.
Ist der gut gelaufen? War der gut besucht?
Der war mega, ja. Also wir haben einfach angefangen, wenn wir sagen, wir machen einen Familiengottesdienst, dann gähnen die Leute und sagen, ja, warum soll ich dafür aufstehen? Wenn wir sagen, wir haben irgendwie ein Thema, was die Leute anspricht, wo sie andocken können, dann haben sie Lust dazu. Wir haben gesagt, irgendwie 4. Mai, May the 4th, müssen wir irgendwie Star Wars Gottesdienst machen. War cool. Haben wir bewusst aber auch für Familien gemacht und gesagt, wir wollen nicht die Erwachsenen, die sich dann da ausstaffieren als Darth Vader oder sowas, sondern wir wollen dann wirklich den Kindern da irgendwie eine Möglichkeit geben. Und dann haben wir eben gesagt, Harry Potter, das wollten die Kinder unbedingt schon haben. Und ich habe gesehen, eine tolle Kollegin hat das mit ihrem Team gemacht, mit ganz vielen Jugendlichen am Start und mit mega viel Technik und so weiter. Und dann haben wir die gefragt, ob die nicht einfach zu uns kommen damit. Und die haben gesagt, ja super, wir machen das bei uns sonst in der kleinen Dorfkirche, wir machen das total gerne im großen Dom. Es war ein Riesenaufwand. Zwischendurch haben wir wirklich gedacht, schaffen wir das alles, mit deren Technik diesen Riesenraum zu bespielen und so weiter. Und dann war es eine so tolle Stimmung und es waren 400, 500 Leute da und es war einfach nur toll. Also es sind Leute gekommen, die sonst nie da waren und das ist ja eigentlich immer das Schönste. Also wenn Menschen kommen, die sich sonst von Kirche irgendwie nicht gesehen fühlen und plötzlich merken, hey, da bin ich genau richtig mit meinem Thema und das hat was mit meiner Lebenswelt zu tun und vielleicht sogar wiederkommen. Das wäre das Beste.
Also nicht nur Weihnachten in die Kirche, sondern auch wenn Harry Potter.
Ja, oder dann Star plötzlich Wars merken, ist. Hey, das ist ein Raum, da haben meine Fragen irgendwie Platz. Also ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo ganz viele Leute auf der Suche sind und vielleicht gar nicht unbedingt wissen, dass sie damit auch in der Kirche willkommen sind, weil sie denken, oh, ich gehe da ja nur Weihnachten hin oder ich war da noch nie drin oder sowas. Und wir versuchen einfach zu sagen, nee, dieser Dom ist ein Haus für alle. Das ist Domus Dei, ist das Haus Gottes, das Haus für die Menschen, für die ganze Stadt. Und wir möchten gerne, dass da irgendwie alle reinkommen können und alle, die von weiter weg kommen, natürlich auch. Aber das ist nicht nur im kleinen Klüngel vorbehalten.
Ja. Yeah. Das, was euch zwei auch so ein bisschen verbindet, ist ja, dass ihr Nachwuchs ausbildet, dass ihr mit jüngeren Menschen arbeitet. Muss man das extra lernen? Muss man dieses Gehen haben? Annemarie, was sagst du?
Also ein Gefühl für Kinder und Jugendliche muss man schon haben, das stimmt. Aber ich glaube, dass es natürlich für den einen oder anderen anlernbar ist, gar keine Frage. Ich glaube, wenn ich uns beide so angucke, wir haben es tatsächlich irgendwo intuitiv gehabt. Auf der anderen Seite hätte ich mir, das sage ich auch, als Jugendliche nie vorstellen können, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Da war ich selber noch viel zu wild. Und heute ist es, glaube ich, genau das, dass man selber oft so ein unberechenbares Kind war, wo vielleicht auch die Eltern oft überfordert waren, die Lehrer manchmal überfordert waren, dass man viele Situationen auch erkennt, auch in den Kindern, auch in den Jugendlichen und dann dadurch den natürlich viel besser mit Rat und Tat auch vielleicht zur Seite stehen kann.
Ja, oder sich fragt, was hätte ich selber irgendwie als Jugendliche gebraucht oder als Kind? Welches Gegenüber suche ich denn da oder wo? Ich glaube, man muss diese Offenheit haben, was Jugendliche oder was Kinder mitbringen an Fragen und spüren, wie die verunsichert die zum Teil auch einfach gerade sind, weil die Welt so ist, wie sie ist. Und wenn einfach jemand da ist, der diese Fragen aushält mit ihnen und der nicht sagt, ich habe hier die fertigen Antworten, wenn du das machst, hast du das Patentrezept. Das funktioniert ja nicht, das merken die ja total. Aber man sagt so, wir lassen zusammen gucken, ob wir eine Lösung finden. Und vielleicht finden wir unterwegs noch drei Fragen mehr und müssen noch mehr Antworten suchen, aber wir gehen diesen Weg zusammen. Und ich glaube, das spüren die einfach.
Das ist ja für eine Pastorin sowieso ja auch wichtig, mit Menschen umgehen zu können. Also das ist ja von Geburt bis Bahre, seid ihr ja quasi immer dabei. Das heißt, man kann sich dann auch eigentlich nicht hinter dem Gebetsbuch verstecken. Man
muss nee, gar nicht. Nee. Also ich merke das schon, wenn ich in den Gottesdienst reingehe und ich ziehe den Talar an, dann bin ich ja nicht die Privatperson, die da ist. Das hilft mir sehr, weil ich das Gefühl habe, ich gehe da nicht alleine, sondern es geht einer mit und stärkt mir den Rücken. Aber ich glaube, ich muss ja immer gucken, da sind Menschen, die da vor mir sitzen mit einer bestimmten Geschichte und natürlich berühren mich manche Geschichten total und das gebe ich nicht dann an der Kirchentür wieder ab oder Gemeindehaustür oder wo auch immer ich mich gerade befinde.
Das ist bei dir, Annemarie, du ziehst die Handschuhe an und steppst dann in eine andere Person, ne?
Ja, so ein bisschen. Bei mir ist es natürlich eine etwas andere Position. Ich bin eher ein Vorbild. Ich habe die Vorbildfunktion für die Kids und für die Jugendlichen. Nicht nur für die Mädchen, auch für die Jungs. Und die sehen natürlich, was habe ich alles erreicht. Und das ist auch manchmal genau das, wo ich dann sage, so wie ich gerade sehe, wie du arbeitest, wie du dich bewegst, wie du motiviert bist, wirst du nie nach ganz oben kommen. So, das haue ich denen dann auch einfach mal knallhart ins Gesicht, weil echte harte Worte sind manchmal besser als schwammiges, naja, mal gucken, hast vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Also das wird ihm wahrscheinlich von links und rechts überall gesagt. Also ich bin tatsächlich eher so die direkte, knallharte Worte findet. Und dadurch, dass sie eben wissen, was ich erreicht habe im Leben, nehmen sie das auch sehr, sehr ernst. Also ich glaube, diese Position macht bei mir eben das Besondere aus. Und dann sehen sie immer noch, ich springe durch den Ring, mache immer noch Sparring mit ein. Dann gucken sie hoch, sehen, welche Skills man hat und sagen wow, wow, wow. Und dann wollen sie das doch wieder erreichen. Und dann haben sie auch sofort wieder den Blick nach oben zu einem.
Weil Talent an sich reicht ja nicht. Es muss eben auch harte Arbeit sein. Ne?
Knallharte Arbeit ist das.
Ja, mit den Kindern. Wir haben kurz schon eben gesprochen, Margit und ich. Akquise machen müsst ihr, glaube ich, beide nicht. Ihr sagtet ja schon im Dom, ihr nehmt eigentlich für den Konfirmationsunterricht sozusagen alle auf und wollt auch keinen ablehnen und dann eher die Gruppen erweitern. Wie sieht das denn aus, wenn ihr so viele Kinder habt? Die kommen ja erstmal aus völlig unterschiedlichen Kontexten. Woran merkt ihr, dass die angekommen sind?
Du, ich.
Gerne beide, genau.
Also die kommen bei uns ja, wenn die sich zur Konfizeit anmelden oder überhaupt in den Innenstadtkirchen, wir machen da ja ganz viel zusammen, die kommen aus ganz unterschiedlicher Motivation. Also bei manchen ist es einfach so völlig unhinterfragt. Die Eltern sagen, dann meldest du dich an und dann geht man da halt so hin. Und irgendwie die Geschenke am Ende, die verschmäht keiner. Die finden alle super, gar keine Frage. Und das Geld sowieso. Aber ich glaube, es gibt bei allen unterwegs irgendwann so einen Moment, wo sie merken, oh, das ist jetzt mein Thema. Also das versuchen wir jedenfalls, dass wir ihnen so verschiedene Themen, nicht alle Themen sind für alle geeignet, aber bei irgendwas docken sie immer an. Jeder einzelne. Und wir erleben zunehmend, dass Leute kommen, wo die Eltern ausgetreten sind, wo die Eltern gar nichts mit Kirche zu tun haben, nie was mit Kirche, die ganze Familie schon irgendwie mit Ostbiografie oder sowas nie mit Kirche in Berührung gekommen ist und Jugendliche total auf der Suche sind und so ganz frei von der Leber weg einfach gucken, ob das was für sie ist. Und wenn sie dann merken, wir fahren auf Freizeiten zusammen und wir sitzen abends zusammen und haben irgendwie eine Andacht spät am Abend, nachdem diese ganze Halligalli auf der Freizeit war, und sitzen da einfach nur mit Kerzen und Stille und singen ganz einfache Lieder, dann sind die total geflasht.
Ja, da kann ich im Grunde genommen direkt gleich einsteigen, weil das ist bei uns ähnlich. Also die Kinder kommen in den Club, manche werden eben von den Eltern gebracht und dann mit so einer Frage, wie nimmt er denn auch hier ab? So, ne? Dann viele verstehen natürlich erstmal Sport als Sport und dann versuchen wir sie natürlich auch abzuholen und sie mitzunehmen. Und wir sind am Ende für die auch so ein bisschen wie so eine große Familie, weil das fasst dann da wieder in dasselbe rein, was gerade gesagt wurde. Es ist egal, ob ich jetzt in die Kirche gehe, ganz blöd gesagt, oder in den Boxclub. Wir werden am Ende alle zusammengeschweißt. Wir haben letztes Jahr eine große Gala gemacht. Da habe ich die Augen groß aufgemacht, wo ich gesehen habe, wie die Jungs da noch nachts, mitternachts angefangen haben, mit uns zusammen die Halle wieder zurückzurüsten, Müllsäcke eingeräumt, die ganzen Stühle wieder zusammengeräumt, wo ich gesagt habe, das ist das so, sich nicht einfach verpieseln und sagen, ja, baut schon irgendjemand anders ab, sondern da haben wirklich so 20, 25 Jugendliche haben das mit uns gerockt. Und das ist dann so, da kriegt man sogar richtig Gänsehautmoment, wo man merkt plötzlich, da wo alle gesagt haben, die haben versagt, die Schule hat gesagt, die haben versagt, die Lehrer sagen, die haben versagt, die Eltern sagen das vielleicht sogar. Und bei uns haben die ein ganz anderes Gesicht dann plötzlich, wenn sie erstmal in dem System drinne sind und gemerkt haben, dass wir einfach dann so ein kleines bisschen Familienersatz sind.
Ja, ihr könnt die auch viel individueller abholen dann natürlich, als das in der Schule im Moment möglich ist.
Das genau, so ist das. Ja, ja.
Gab es bei dir, Margret, einen Moment, einen Tiefpunkt, wo du gezweifelt hast an dem Weg, an dem, den du jetzt gerade gehst?
An dem Weg nie. Natürlich ist alles, was mit Glauben zu tun hat, immer mit Zweifeln besetzt. Also die Welt ist, wie sie ist und da kann man verzweifeln und man kann an vielen Dingen zweifeln. Aber ich glaube, das macht vielleicht das für die Jugendlichen gerade oder auch für Erwachsene eben auch das Authentische aus, dass man sagen kann, hey Leute, ich habe auch nicht die fertigen Antworten. Ich bin genauso auf der Suche nach wie ihr und ich zweifle auch manchmal an den großen Zusammenhängen oder denke mir, es kann auch nicht wahr sein, dass die Welt so läuft oder dass gerade so viel Schreckliches passiert oder dass alte weiße Männer irgendwie versuchen, in Rollenmuster zurückzufallen und andere da mitzuziehen, die wir eigentlich längst überwunden hatten.
Was tust du für dich, um dich aus diesem Tiefpunkt wieder rauszuholen?
Ich versuche ab und zu mal Zeit für mich zu haben. Schwierig. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, wenn man was mit Herzblut und Leidenschaft macht. Joggen seltenst, viel zu selten. Gerne irgendwie im Chor singen, wenn denn dafür die Zeit ist oder solche Sachen. Also irgendwie gucken, wo bleibt das eigene. Rausgehen, immer.
Annemarie, wie ist das bei dir? Hattest du Tiefpunkte?
Ja, harte Niederlagen im Ring sind tatsächlich auch nicht so einfach zu verarbeiten. Und gerade eine Niederlage, die vielleicht auch keine Niederlage war, und da muss man ganz kurz ausholen, gerade international, das Boxgeschäft ist halt auch ein bisschen korruptiert. Also da wird dann vorher abgesprochen, wer gewinnen soll. Da kann man sich im Grunde genommen die Lunge aus dem Körper boxen. Und du verlierst trotzdem auf dem Punktgericht, steht später, dann hast du knapp den Kampf verloren. Und das habe ich mehrmals erleben müssen, gerade auch bei den ganz großen Turnieren dann, bei einer WM in Russland gegen eine Russin im Viertelfinale. Da konntest du im Grunde genommen nur gewinnen, wenn du sie ja entweder K.O. schlägst oder so vernichten schlägst. Und dann wirst du wahrscheinlich sogar noch disqualifiziert, weil sie sagen, du hast unsauber geschlagen oder irgendwas. Das sind dann so Beispiele, wo dann kommst du auch nach Hause und die letzten Jahre ist ja eh alles auch Livestream gewesen. Dann fragen Freunde, Verwandte, wieso boxst du noch? Die bescheißen dich doch eh, warum machst du das Ganze noch mit? Und sich dann immer wieder aufs Neue zu motivieren, wieder in den Trainingsrhythmus einzusteigen, aufs nächste Turnier zu boxen. Da brauchte ich auch dann immer so diese innere Stärke. Das war dann genauso was, geh spazieren, geh an die Ostsee, reinige deine Gedanken und sag, beim nächsten Mal komme ich einfach stärker zurück. Also das ist dann immer so mein innerer Anspruch gewesen, dass ich gesagt habe, ich hole mich da selber wieder raus. Oder eben große Verletzungen, Kreuzbandriss war bei mir zum Beispiel, da habe ich dann auch hart an mir gearbeitet und war nach 8 Monaten schon wieder auf einer deutschen Meisterschaft und 9 Monate später bei einer WM. Und das unter größte Schmerzen, also das war ein Jahr voll Schmerzen, das möchte ich nie wieder erleben. Und das sind halt auch so Dinge, die muss man vielleicht sogar mal gemacht haben, um noch stärker wieder zurückzukommen.
Also am Boden liegen und dann wieder hoch.
So ist es, Krönchen richten, weitermachen.
Ja. Ist das dein Motivationsspruch?
Nicht ganz, aber der passte irgendwie gerade so in meiner Situation, dachte ich.
Ja. Gibt es Motivationssprüche, wo du denkst, wo du dich dann dran festhältst und denkst, das ist jetzt genau das, was ich brauche?
Das tatsächlich nicht. Irgendwie fühle ich mich immer einfach selber stark. Und vielleicht ist es auch mein Name, der mir immer wieder die Motivation gibt, dass ich sage, ich bin so stark, an mir kommt eh keiner vorbei.
Margret, wie ist das bei dir? Gibt es bei dir Motivationssprüche, die dir helfen, dann auch aus solchen Tiefs wieder rauszukommen?
Nee, ich hatte eine Zeit lang tatsächlich mal eine Postkarte bei mir am Schreibtisch, als ich mich am Dom beworben habe und das Gefühl hatte, so jetzt das, was ich tun kann, habe ich getan dafür. Alle Vorbereitungen sind getroffen und jetzt liegt die Entscheidung woanders, beim Kirchengemeinderat und was weiß ich was. Und da hatte mir jemand so eine Postkarte geschenkt, wer Gott die Entscheidung überlässt, dem gibt er nur das Beste. Und das war irgendwie so ein gutes Gefühl zu sagen, so okay, also das, was ich tun kann, kann ich tun, aber die letzte Entscheidung liegt nicht bei mir. Und das hat eine große Gelassenheit gegeben.
Gab es für dich, Annemarie, jemals Gegenwind durch die Familien, die bei dir boxen?
Da greife ich mal an ein anderes Projekt ein, was ich hatte oder auch immer noch weiter habe. Wir haben vor, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile schon knapp 5 Jahren, da war ich noch gar nicht hier im Boxclub als Trainerin aktiv, sondern da war ich selber eigentlich noch Sportlerin, Übungsleiterin. Und da haben wir angefangen, dass wir eine Frauen-Mädchengruppe gemacht haben. Erstmal initiiert auch mit der muslimischen Gemeinde hier in Lübeck, dass wir gesagt haben, dass auch mal Frauen mit Kopftuch die Möglichkeit bekommen, vielleicht ein Training zu machen, weil dann war ich eine weibliche Trainerin, wir konnten die Halle abschließen, dann konnten sie sich halt auch ausziehen und konnten ganz normal ihren Sport in Sportklamotten machen und danach hat sich halt wieder dann erstmal in ihre Alltagskleidung nach Hause begeben. Und da war das schon so, dass wir ein bisschen Gegenwind bekommen haben, erst natürlich auch von den einen oder anderen selber aus dem muslimischen Hintergrund, die gesagt haben, was das soll, warum wir sowas machen. Aber auch viel mehr von außen, die Leute, die das nicht ganz verstanden haben, warum machen wir jetzt für die was Gesondertes? Denn sondern wir die ja wieder ab. Warum mache ich denn da oder unterstütze das sogar, dass die für sich bleiben wollen? Und dann mussten wir das viele Jahre erklären, dass es gar nicht darum geht, dass ich die ja für sich abschotten möchte, sondern ich möchte ja für die Möglichkeit geben, dass wir es langsam öffnen. Ich habe auch Mädels, die dann aus dieser geschlossenen Gruppe dann in mein freies Frauentraining gekommen sind. Denn haben die ganz normal ihr Kopftuch auch trainieren damit, haben total viel Freude dran, dass sie sich halt bewegen können, trotzdem noch intern in einer Frauengruppe mit einer Trainerin, aber auch akzeptiert haben, dass es auch mal sein kann, wenn ich eben unterwegs bin, dass auch mal mein Kollege eintritt und dass der das Training macht. Und da muss ich sagen, das war schon so, dass wir da öfters Gegenwind und negative Worte gehört haben, warum wir das denn so machen. Und da muss man sich dann immer wieder erklären. Ein zweiter Punkt, den möchte ich auch noch anbringen, ist natürlich, dass man ganz oft sagt, wir arbeiten nun mal auch viel mit Jugendlichen, die eben Probleme haben in der Schule, auf der Straße, auf dem Kindergarten oder Kindergartenhof. Und da habe ich gesagt, wir bringen denen ja nicht das Kämpfen bei, weil Rowdy sind die schon. Aber wir bringen denen bei, dass Sport mit Regeln zu tun hat. Wenn man eben im Ring da sich daneben benimmt, wirst du disqualifiziert. Wenn du unsauber schlägst, wirst du bestraft. Wenn du wild boxst und mit Emotionen und aggressiv wirst, dann sieht der Gegner jede Bewegung von dir und du wirst knallhart abgekontert. Und diese Disziplin auch über den Sport dann endlich zu erkennen, was kann ich eigentlich? Plötzlich sind die nicht mehr aggressiv oder gewalttätig, weil die es gelernt haben zu kanalisieren. Sie wissen ganz genau, es ist jetzt ein Sport und sie haben auch gelernt, ihre Emotionen zu regulieren. Und das ist ja das, was eigentlich unsere Arbeit ist. Und das müssen wir tatsächlich immer wieder erklären, Leuten, die in dem System nicht drin sind, weil die immer denken, ihr bringt den Schlägern Schlagen bei. Und das ist genau andersrum. Wir holen die Schläger ab und bringen den Disziplin und Ordnung bei.
Die Regeln sind das, ne? Also ohne die Regeln funktioniert das dann nicht. Und eben auch dann dieser Kontext, dass man disqualifiziert wird, bestraft wird für das Rauditum
So ist es, ne? Und auf der anderen Seite ist es auch so, bei uns ist es eine ganz klare Regel, im Ring wird nicht gesprochen. So, wenn ich kämpfe und der Ringrichter sagt, du hast eine Innenhand geschlagen, das ist ein Beispiel, also man darf halt nur mit den Fäusten, aber nicht mit der Innenseite der Hände schlagen, dann muss ich das akzeptieren. Ich darf nicht gegenreden. Und sowas, was ich auf dem Fußballfeld sehe, wo der Schiedsrichter verhauen wird, in Anführungszeichen, oder wirklich brutal zusammengeschlagen wird, um das mal nicht zu verharmlosen, und da die Schiedsrichter Angst manchmal um ihr Leben haben, und sowas gibt es bei uns einfach nicht, weil wir diese klare Regel haben, es wird nicht gesprochen, und auch es wird von außen versucht auch zu reglementieren, dass da nicht von außen Eltern, Fans, wer auch immer da unten im Ring oder in der Nähe des Rings ist, auch da versuchen wir immer wieder diese Emotion auch zu regeln, dass man nicht über diese Grenzen rübergeht. Und ich glaube, das spielt alles mit rein. Die lernen, Grenzen zu akzeptieren. Sie wissen, dass Disziplin eine ganz entscheidende Rolle ist. Und sie müssen halt auch Autoritäten anerkennen. Und das ist nachher am Ende das Gesamte, was wir dann halt da erreichen.
Ja. Also ich kenne es aus dem Fechtsport, dass man, bevor das Gefecht beginnt, den Gegner quasi begrüßt.
Genau, Handshake.
Den Schiedsrichter begrüßt und, ja, das ist kein Handshake, sondern...
Ja, ich meine, Handshake bei euch immer
genau,
so die Pike.
Ja, genau. So, aber das eben dieses Respekt
genau.
gegen den Gegner und auch Respekt gegen den, ob man den Schiedsrichter einfach da sein muss.
Absolut.
Weil sonst gibt's auch, dann gibt's gelbe Karten, rote Karten, ne?
Genau.
Also das ist bei euch dann auch ähnlich.
Richtig.
Ne?
Und wer vielleicht schon mal Kämpfe gesehen hat, oft ist es ja so, genau das, wir kommen in der Ringmitte zusammen, es werden nochmal die Regeln durch den Kampfrichter gesagt, dann gibt es einmal Handshake, dann gehst du in deine Ecke und dann wird halt wirklich geschlagen. 3x3 Minuten schlagen wir aufeinander ein. Sind wir mal ehrlich, wenn man das von außen sieht, sieht das so aus. Ne, die ballern sich da gegenseitig die Fäuste um die Ohren. Und sobald der Gong erklingt von der letzten Runde, dann liegen die Leute sich oft in den Arm. Du hast dich gerade geschlagen und dann umarmt man sich, beglückwünscht sich. Klar, am Ende hat einer gewonnen und einer verloren. Wenn es ganz knapp war, ist der eine meistens ein bisschen, ja, auch traurig und manchmal auch emotional und sagt, nein, ich habe gewonnen. Das gehört alles mit dazu, aber trotzdem liegen wir uns einmal ganz kurz danach in den Arm und beglückwünschen uns gegenseitig zum guten Kampf. Und das ist nachher das, was ich ja versuchen möchte, den Leuten noch beizubringen.
Das ist ja auch dieser Lerneffekt, auch mal zu verlieren.
Absolut.
Ne? Das ist ja auch wichtig heutzutage,
genau.
Weil da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Heute ist ja so Diskurs, wird ja nicht mehr in den Diskurs gegangen, es wird ja eigentlich gleich bewertet und es ist, glaube ich, egal in welchem Bereich. Wie sieht das denn bei dir in der Kirche aus? Gibt es da mehr Bewertung oder gibt es da auch wirklich Diskussionen, die fruchtbar sind, wo man halt nicht nur aufeinander haut, sondern auch wirklich Austausch hat?
Ich glaube total. Also und ich erlebe das oft, oder gerade für die Jungen, jetzt bin ich wieder bei den Jugendlichen, für die ist das ein ganz, ganz großer Freiraum, den sie da haben, weil sie eben raus sind aus diesen Bewertungen, die sie in der Schule erleben. Also sowohl durch LehrerInnen als auch durch MitschülerInnen. Dieses Ganze von oben bis unten gescannt werden, irgendwie gerade so in diesen Pubertätsjahren, die so empfindlich sind und irgendwie ständig bewertet werden für das, was ich sage und immer denken zu müssen, was denken die, was ich denke, wenn ich denke das. Das ist ja so wahnsinnig kompliziert und einfach sagen zu können, hey, es gibt hier kein richtig und kein falsch an dieser Stelle. Es geht um den Glauben, du kannst nur das glauben, was du wirklich glaubst. Ich kann dir erzählen von meinem Glauben, aber ich kann dich nicht zwingen, meinen Glauben anzunehmen. Ich kann dir was anbieten und ich kann dir erzählen, was mir durch mein Leben hilft. Aber ich kann dich nicht dazu zwingen. Und du musst für dich selber rausfinden, ist das was für dich oder nicht. Und das ist für die manchmal eine ganz große Freiheit, dass sie sagen, ach so, okay, ich muss jetzt gar nicht irgendwas auswendig lernen. Nein, und ich kriege auch keine Note dafür. Nein, ganz bestimmt nicht. Niemand muss mir irgendwas aufsagen, sondern wir versuchen gemeinsam irgendwie an Themen zu arbeiten oder auch mal einfach ganz viel still zu sein. Also ich habe die gestern gerade in den großen Dom gesetzt, es war schweinekalt, aber wir haben uns lauter Wolldecken geholt und es kuschelig gemacht und sie haben sich jeder so einen Ort gesucht in der Stille, im Kerzenschein dann einfach mal einen Brief an sich selber geschrieben. Was glaube ich jetzt gerade und was ist mir jetzt gerade wichtig und wo stehe ich gerade, worüber denke ich nach? Und ich habe diese Briefe eingesammelt und ich werde sie in ein paar Jahren zuschicken. Nochmal so ein Brief an das eigene Ich so. Solche Sachen machen wir ganz viel. Oder probieren einfach mal aus, wie ist denn das eigentlich mit dem Beten? So, ich unterstelle einfach allen Menschen, dass sie es irgendwann tun, an der roten Ampel oder wann auch immer irgendwie denken, so, hilf mir jetzt, vor der Mathearbeit, wann auch immer. Und das einfach mal auszuprobieren, so in diesem großen Freiraum, den so eine große Kirche natürlich auch bietet. Und das, ohne dass es bewertet wird, ohne dass jemand guckt, wie sehe ich dabei aus, ohne dass jemand sagt, das machst du aber falsch oder richtig oder kannst du besser, sondern das ist tatsächlich das Gegenteil dann von dem, was du machst, da so eine große Freiheit zu haben. Und das ist für die Jugendlichen, die so in der Schule ganz stark reglementiert sind und wo ständig alles bewertet wird. Ich glaube, ich habe dann tatsächlich auch die Jugendlichen, die bei dir eher nicht so sind, die eben ganz doll eingebunden sind in ihren Schulen und im Orchester spielen und jugendmusiziert und ganz doll Leistung überall bringen. Für die ist das ein ganz großer Freiraum dann.
Ihr habt aber trotzdem beide, vereint euch eigentlich die Tatsache, dass ihr die Kinder zu einer Selbstwirksamkeit, ich sag mal, erzieht in dem Rahmen. Und wie ist das bei dir, Margret? Hattest du Gegenwehr von Eltern? Ich finde ja, dass Eltern in diesem Ganzen, also heute vielleicht mehr als früher, ich weiß es nicht, ich habe nur das Gefühl, Eltern spielen immer eine ganz wichtige Rolle. Die wollen irgendwie ihre Kinder auf der einen Seite abgeben, sind froh, dass die, ich sag mal in Anführungsstrichen, verwahrt sind. So erlebe ich das zum Teil. Auf der anderen Seite wollen sie aber trotzdem ständig wissen, was ihre Kinder machen. Und man hat das Gefühl, es gibt so eine Art Vollkontrolle. Es gibt ja auch die Helikoptereltern, so bezeichnet mittlerweile. Was hat das in der Vergangenheit oder jetzt für eine Rolle gespielt? Hast du dagegen, wer auch Leute, die das kritisieren, die sagen, das ist doch irgendwie kein Konfirmandenunterricht, das ist hier, so kenne ich das nicht, oder wie sieht das aus?
Eher nicht. Also eher, dass sie sagen, oh, das hätte ich auch gerne oder könnt ihr das nicht auch mal für Erwachsene anbieten? Haben wir eine Zeit lang sogar gemacht, haben es dann anders genannt. Ab und zu habe ich Eltern, die sagen, ich habe mit Kirche nichts zu tun und ich will auch nicht, dass mein Kind was damit zu tun hat. Und oder ich finde, mein Kind macht das nicht ernsthaft genug oder nicht richtig genug oder sowas. Und dann kann ich denen immer nur sagen, Leute, mit 14 ist die erste Entscheidung, die eure Kinder treffen dürfen. Sie sind religionsmündig. Da könnt ihr ihnen jetzt nicht mehr reinreden. Das ist tatsächlich, wenn die sich taufen lassen wollen oder wenn die sich konfirmieren lassen wollen, auch wenn die Eltern das blöd finden, das dürfen sie. Und das ist für die Kinder irgendwie was Cooles, dass sie merken so, hey, das ist jetzt das erste Mal, dass ich was machen darf, wo mir keiner reinredet. Und da fühlen sie sich sehr, sehr ernst genommen, sehr gesehen, sehr erwachsen. Und es ist toll. Also ich finde es genauso toll, wenn Jugendliche sagen, nee, ich merke, das ist nicht mein Weg. Meine Eltern haben gesagt, geh da mal hin und ich melde mich wieder ab. Da habe ich großen Respekt vor dieser Entscheidung. Also weil zu sagen, ich sage das fest ab, auch wenn Eltern dann manchmal sagen, Party machen wir trotzdem oder ich verzichte auf all diesen Weg, ich gucke mir das an, die Gruppe ist cool, aber nee, so richtig glauben kann ich das nicht. Wenn dann jemand sagt, ich höre wieder auf, finde ich das klasse. Also kann ich, ist natürlich schade, weil ich irgendwie finde, wir haben irgendwie viel zu bieten, aber wenn jemand das für sich nicht, den Weg so nicht sieht, ist das sehr, sehr erwachsen dann auch zu sagen, nö, das ist es nicht.
Ja, ihr bringt sie beide eigentlich in die Verantwortung, was das angeht, das erste Mal richtig. Das ist großartig. Annemarie, wie ist das bei dir? Also genau, ich kenne das oder weiß von dem Projekt mit den muslimischen Frauen, was ich großartig finde. Du hast schon erzählt, es gab da von Seiten der Familien auch Gegenwehr. Wie ist das sonst so? Kommen die Eltern zu euch und sagen, ja, mein Sohn hat aber irgendwie da eine linke, schwache linke Hand oder keine Ahnung, weißt wahrscheinlich, was ich meine.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also bei den Kleinen, wir fangen ja tatsächlich mit 7 Jahren an. 7 bis 13 ist die erste Gruppe, die wir haben. Und da bei den Kleineren ist es schon oft so, dass dann die Eltern eher ängstlich sind und dann sagen, okay, er möchte das gerne ausprobieren oder sie, wir haben auch immer wieder kleine Mädels da. Und dann immer, ja, aber müssen die denn jetzt gleich hauen? Und dann muss man denen natürlich gleich sagen, wir hauen hier erstmal gar nicht. Unsere festen Regeln sind, dass das heißt nicht hauen, sondern wir boxen, wir machen eine Sportart. Und sie müssen sich noch nicht mit anderen Leuten boxen, sondern in der kleinen Gruppe bringen wir erstmal die Technik bei, spielerisch die Taktik, machen viel auch für die Athletik. Das geht noch gar nicht wirklich ins Boxen rein. Und dann ab der Altersklasse 13, da natürlich, da machen wir dann auch schon mal Sparring. Und dann ist es aber so, in dieser etwas älteren Altersklasse habe ich eher genau das Gegenteil, nämlich, dass man das Gefühl hat, die Eltern interessieren sich gar nicht. Da habe ich auch manche Jugendliche, die dann schon eine Stunde oder anderthalb Stunden vom Training schon in der Halle sind, weil sie dann sagen, ja, ich habe keinen Schlüssel, ich weiß nicht, wo meine Mutter ist oder nee, ich will nicht nach Hause. Sowas haben wir auch. Und genau deswegen haben wir ja im Boxclub Lübeck auch diese Jugendarbeit, dass wir halt eine offene Stelle, einen offenen Raum auch für die haben, wo sie sich dann halt auch einfach mal aufwärmen können, Tee trinken können. Jetzt gerade in dieser Jahreszeit wirklich auch bei -7 Grad saßen da welche anderthalb Stunden vor dem Training. Und wenn ich dann halt keine Möglichkeit hätte, sie aufzunehmen, dann würden sie da halt einfach sitzen. Und da habe ich halt oft eher so die, wo man merkt, dass Eltern sich gar nicht interessieren. So, und dass die Kinder vielleicht manchmal sogar auch das einfach nur machen, um irgendwann mal Anerkennung zu bekommen. Und wenn es eben nicht in der Schule und nicht von zu Hause ist, dann sind wir die Stelle, dann sind wir aber auch gerne die Stelle, um denen dann auch dieses Selbstbewusstsein dann zu geben, dass sie irgendwann erhobenen Hauptes nach Hause gehen können oder durch die Welt gehen können und sagen können, ich habe was im Leben erreicht. Und da greifen wir auch noch zusätzlich mit rein, dass wir ja dann versuchen, dass wir dann Betreuungsplätze vermitteln oder Praktikas vermitteln, denen dann sagen, wie wichtig das ist mit der Schule. Ich mache Nachhilfe mit den Kiddies, die dann Probleme haben. Und so versuchen wir, die dann ganzheitlich nachher vorzubereiten, dass sie dann eben auch ihren Weg gehen.
Ja, das hört sich total großartig an, weil also wir haben das auch in der kulturellen Bildung mit Kindern und Jugendlichen erlebt, dass man kann eigentlich am besten über die Kinder gehen. Und es macht unglaublich viel Spaß und gibt einem auch sehr viel. Und genau diesen Moment zu erleben, wenn man sieht, okay, da ist gerade ein Kind, was einen Migrationshintergrund hat und das hat gerade Klick gemacht, das hat gerade irgendwie sein Ding gefunden, das ist einfach großartig.
Das ist es. Und dann am Ende, wenn die Übungsleiter unterstützen mich im Training, das ist so, dann denkst du, oh, guck mal, ne, den hast du jetzt seit 3 Jahren, irgendwie am Anfang kam der rein, war ein Rowdy und jetzt geht's weiter. Oder eine bei mir aus dem Frauentraining, die hat selber jetzt soziale Arbeit studiert, unterstützt jetzt, hilft jetzt, das ist so, dann guckst du zurück und denkst, cool, also toll, was aus den Menschen geworden ist.
Genau, da lohnt sich auch wirklich für jeden Einzelnen, den man abgeholt hat.
So ist es, genau.
Seid ihr eigentlich schon da, wo ihr hin wollt? Habt ihr euren Weg schon fertig? Ist jetzt vielleicht mit 34 schwierig zu sagen. Aber ist das schon so, das, was ihr eigentlich immer machen wolltet? Oder gibt es da noch was, wo ihr vielleicht noch von träumt, was ihr noch machen möchtet? Margret?
Also ich glaube, ich habe noch Ideen ohne Ende, was ich alles noch machen möchte. Im Moment ist der Dom dafür ein guter Ort. Ich habe immer, also es hat sich immer im richtigen Moment die richtige Tür geöffnet oder die richtige Idee kam. Insofern glaube ich, dass ich erstmal die nächste Zeit da schon noch sein werde. Aber wer weiß, was das Leben sonst noch so bringt. Also es ist im Moment für uns als Familie und als in der Konstellation super. Die Gemeinde ist toll und es ist völlig anders als das, was ich vorgefunden habe, als ich da angefangen habe. Also da gibt es noch so viele Ideen.
Anne-Marie, wie ist das bei dir?
Ich habe keine Ahnung. Also ich wollte ja erst Fußball spielen, ging nicht. Dann habe ich das Boxen für mich entdeckt. Das war dann auch erstmal wieder passé, weil dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Wollte ich auch erst gar nicht. Ich wollte erst zur Polizei. Durch Zufall hat sich die Bundeswehr ergeben, weil der Stand beim Informationszentrum von der Bundeswehr war frei und bei der Polizei standen ganz viele und dann hat der Mensch dort mich angesprochen. Was willst du denn werden? Und dann am Ende bin ich bei der Bundeswehr gelandet und nach der Bundeswehr bin ich jetzt Trainerin. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Nationalmannschaft boxe. Das war krass. Das war eine tolle Erfahrung. 8 Jahre lang die Welt bereist und in allen Ländern gewesen, von Südkorea über Oslo, die Kanaren sind wir gewesen. Eigentlich überall gefühlt, in Afrika, Kapstadt unten gewesen, überall in der Welt gefühlt. Und ja, jetzt bin ich irgendwie Trainerin. Hätte ich vor 10 Jahren auch nie gedacht, dass ich Trainer werde, weil war nie mein Plan. Das heißt, ich habe tatsächlich irgendwie aufgehört, mit 13 Pläne zu machen, weil Pläne scheinen eh nicht richtig zu funktionieren. Deswegen, wer weiß, wir können uns ja verabreden, dass wir in 5 Jahren nochmal eine Sendung machen und dann mal gucken, was dann neu gekommen ist, wo ich dann vielleicht rumrenne oder ob ich da geblieben bin und das so weitermache, ob sich neue Wege auftun, was wir mitnehmen können. Ich bleib gespannt.
Ja, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, dein Weg war nicht geradlinig, sondern ja mit vielen Ecken und Kurven. Heutzutage ist das ja echt schwierig gerade für junge Frauen auch den Weg zu finden. Also wo will ich eigentlich hin? Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten, was auch immer. Und dann hat man natürlich auch die Familie, die einem auf der einen Schulter sitzt und sagt, du mach doch das und das, das hat Opa ja auch gemacht. Oder du hast auf der anderen Schulter irgendwie die Ansprüche von wem auch immer. Was würdet ihr jungen Frauen auf den Weg geben in dieser Situation?
Ich glaube, immer dahin gehen, wo das eigene Herz schlägt. Also da, wo die Leidenschaft groß ist. Also nur, weil der Opa irgendwas gemacht hat oder die Oma. Wenn das nicht der eigene Weg ist, dann wird man damit auch nicht glücklich werden. Und ich kann immer guten Gewissens allen Leuten, also die bei mir ein Praktikum haben, wir haben ganz viele Schülerinnen, die Praktikum machen, denen kann ich immer nur sehr begeistert von diesem Beruf erzählen und sagen, also du kannst so vielfältig arbeiten, dass, wenn es ein Weg für dich ist, dann geh ihn.
Mhm. Das finde ich auch. Also ich sage immer, bleib du selbst, das ist das Entscheidendste. Und was ich tatsächlich meine, allen, mit denen ich immer so rede, wenn es wirklich mal darum geht, arbeiten, Studium und so weiter und so fort, muss ich einfach so sagen, Geld ist nicht alles. Ja, es ist schon wichtig, du musst deinen Lebensunterhalt selbst verdienen können. Das ist auch total ja, wichtig heute, dass man auch weiß, dass man wertgeschätzt wird in der Gesellschaft auch, dass ich natürlich was auch erreiche in der Gesellschaft. Aber am Ende ist die Zeit, deine persönliche Zeit, die du für dich hast, fünfmal wichtiger, als einfach nur zu ackern, das Konto vollzumachen und am Ende hast du Burnout oder irgendwelche anderen Krankheiten oder das Geld, da gibt mir die Pastorin natürlich recht, kannst du am Ende auch nicht mitnehmen. Davon kannst du dir auch keinen Platz im Himmel erkaufen. So, aber du kannst daran arbeiten, dass du hier in der Welt glücklich bist, dass du zufrieden lebst und dafür ist vielleicht auch mal ein Tausender weniger verdient, aber du hast Freizeit fünfmal wertvoller. So, und das ist so ein bisschen mein Credo auch, weil der Deutsche Boxsportverband wollte mich als Nationaltrainerin weiblich aufbauen und ich habe mich klar dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, dann bin ich von 365 Tagen 320 nur unterwegs. Ich habe das ja selber als Sportler erlebt und das war eine tolle Zeit, aber dann habe ich den Schritt zurückgemacht und habe gesagt, ich kann das jetzt nicht nochmal und mich in so ein System begeben, wo so viel Druck ist, wo du dann wirklich nachher eventuell mit körperlichen Einschränkungen leben musst, weil der Druck einfach dann zu groß wird.
Finde ich einen ganz super Aspekt.
Ja, und nicht nur auf die Ehre schielt oder sowas. Also manchmal gibt es ja so Anfragen, wo man sagt, ach, bewirb dich doch mal auf die Stelle oder sowas. Und man denkt kurz drüber nach und denkt, ja, wäre ich damit glücklicher? Und merkt, nee, das wäre ich nicht. Genau. Und dann ist vielleicht das nicht der richtige Weg.
Ja, genau.
Kurze Frage, gibt es irgendwie einen inneren Schweinehund? Haben die einen Namen? Weil manchmal hat man ja so Tage, an denen man gar nicht aufstehen möchte und denkt, ach, ich würde gerne heute liegen bleiben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber gibt es da irgendwie was, was euch dann wirklich aus dem Bett holt und sagt, so, jetzt muss ich trotzdem weitermachen?
Bei mir sitzt der kleine Wecker irgendwie nebenan sozusagen und sagt, ich brauche jetzt was. Also da ist irgendwie nicht viel mit lange ausschlafen.
Also ich glaube, meinem Schweinehund bin ich einfach weggelaufen, wo ich einfach viel zu schnell und viel zu sportlich war. Ich weiß nicht, wo der ist, ob es je einen gegeben hat und wenn, dann ist der ganz, ganz viele Kilometer hinter mir.
Ich glaube, bei einem Schweinehund hatte man auch eher an Hausschwein und nicht an Wildschwein gedacht, weil die sind ja ein bisschen flotter unterwegs. Ja, wunderbar. Eine kurze Frage. Habt ihr gegenseitig noch irgendeine ganz wichtige Frage, die ihr gegenseitig loswerden möchtet?
Ich habe keine Frage, ich wollte einfach nur sagen, Margret, du bist eine super tolle Frau und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute diese Stunde mit dir verbracht zu haben.
Ja, gleichfalls. Und ich habe nur die Frage, wann machen wir mal wieder irgendwas zusammen? Ich finde, wir müssen irgendeine coole Aktion mal zusammen uns überlegen.
Das machen wir. Die Pastorin und die Trainerin vom Boxen, genial.
Ja,
das
ist cool. Ja,
ja, dann danken wir euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, euch unseren Fragen zu stellen und quasi unsere Premierengäste zu sein, weil das ist die erste Sendung von Frau Powerment.
Wir finden euch auch großartig.
Ja, wir euch auch.
Danke für die Einladung, kann ich nur sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr gerne. Alles klar, dann Frau Powerment kommt wieder nächsten Monat, gleiche Zeit, gleiche Welle. Mittwochs 18 Uhr. Ich glaube, es ist der zweite Mittwoch im April. Ich habe gerade keine Ahnung, welcher Tag es ist. Aber ihr werdet es feststellen, wenn ihr in den Kalender guckt.
Ganz viele Grüße auch von mir. Vielen, vielen Dank nochmal an unsere Gästin. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und hat uns auch nochmal wahnsinnig viel Kraft gegeben. Vielen Dank.
Danke euch.
Genau. Und für Frau Powerment verantwortlich sind Sonja Köhler und Maika Gerke.
Frau Powerment. Vier Frauen, volle Bandbreite.